Ist okay, gut. Ja, also guten Morgen erst einmal alle miteinander. Es ist wirklich schön hier zu sein. Und also wie gesagt, zuerst möchte ich mal die Predigt machen. Und der Text, sorry, ich hoffe, dass ich nicht so oft dies habe. Der Text ist also im Buch Esther. Und möchte ich vielleicht zuallererst einmal noch fragen, wer kennt das Buch Esther? Gut. So, na, die andere Frage ist, wie oft wird Gott namentlich erwähnt im Buch Esther? Gar nicht? Ja, warum ist aber dann das Buch Esther dann in der Bibel? Der spricht aha, gut, sehr gut. Ja, viele denken, ja, Moment, Gott wird ja gar nicht erwähnt, also bräuchte er ja gar nicht drin zu sein. Aber es ist richtig. Es geht um Gottes Geschichte mit seinem Volk da auch im Buch Esther. Und die Bibelstelle möchte ich aber erst vorlesen, und zwar im Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Also Esther, Kapitel 4, 12 bis 16. Als man Mordechai die Worte Esthers mitgeteilt hatte, ließ er ihr antworten: Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Da ließ Esther Mordechai antworten: Geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Zu Beginn möchte ich noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir und ich preise dich, du mein Herr und mein Gott, Herr, für deine Liebe, für deine Güte und Gnade. Danke, Herr, dass du jetzt auch diese Morgenstunde in deine Hände nimmst, dass du einfach auch mir auch Gnade schenkst und mir die rechten Worte einfach auch gibst, Vater, Herr. Aber dass du auch mit jedem Einzelnen bist, der hier im Raum ist, Vater, Herr. Segne du jeden Einzelnen, sodass er aufnehmen kann, was du für ihn vorgesehen hast. Hab Dank dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Okay, man kann schon sehen. Angeschaltet habe ich ja. Ja, also das Buch Esther. Und in diesem Buch Esther, wie gesagt, haben wir eine kleine Geschichte, wo Gott mit seinem Volk handelt. Und ich möchte jetzt ausgehen von dieser Stelle einfach einmal die 3 Hauptakteure in diesem Buch mal betrachten. Der Titel von der Predigt ist ja: Gott krönt dein Handeln. Und deswegen möchte ich einfach einmal die 3 Charaktere mal betrachten, die da aufgeführt sind im Buch Esther. Und der erste möchte ich einfach mal sehen, anschauen, das ist Mordechai. Mordechai ist ja, der Name von Mordechai heißt eigentlich kleiner Mann oder auch Mensch aus Marduk, also das ist so der normale, vom babylonischen Gott Marduk ist es abgeleitet worden. Aber von der jüdischen Tradition ist es einfach, heißt es ein Gottesdienst oder Gottesgabe. Und wir wissen ja alle, dass im Buch Daniel, können wir da schon nachlesen, dass die Juden, die in die Gefangenschaft geführt worden sind, dann auch immer wieder auch neue Namen bekommen haben. Da hat man sich dann auch manchmal gefragt, ist denn dann Mordechai ein neuer Name oder ist das wirklich ein jüdischer Name? Und dieser Name wird aber auch im Buch Esra und Nehemia aufgeführt, bei denen, die zurückkommen, wieder nach Israel. Also nehmen wir mal an, dass es wirklich ein jüdischer Name ist und eben Gottesdienst und Gottesgabe bedeutet. Mordechai stammt vom Stamm Benjamin ab. Hat das eine besondere Bedeutung? Mal schauen. Welche große Persönlichkeiten kennt ihr denn vom Stamm Benjamin? Saul, okay. Was ist mit Saul so wichtig, so Besonderes? Der erste König. Und was war so der Auftrag vom König Saul? Die Philister, ja. Und er sollte Agag töten, den König Agag. Ein weiterer wichtige Persönlichkeit vom Stamm Benjamin, das war Saulus bzw. Paulus. Ja, das ist vom Neuen Testament her. Ja, aber haltet das mal im Hinterkopf. Benjamin, König Saul, der den König Agag töten sollte und auch getötet hat letztendlich. Ja, dann, so weit wollte ich jetzt ja nicht. Er war auch sehr verantwortungsbewusst, denn Mordechai hat ja seine Nichte Hadassa oder auch Esther aufgenommen, nachdem ja ihre Eltern gestorben sind. Und er hat sich so verantwortlich für sie gefühlt, hat immer wieder nach ihrem Wohlbefinden geschaut, auch als sie schon im Königspalast war. Also er war sehr verantwortungsbewusst. Dann war er sich als Jude sehr bewusst. Er war ein Jude. Er war einer vom auserwählten Volk Gottes. An was können wir das erkennen? Als der Widersacher Haman hochgekommen ist, wollte er ja immer diese Anbetung haben. Jeder sollte sich vor ihm verneigen. Jeder tat es, mit Ausnahme von Mordechai. Mordechai hat gesagt, nein. Anbetung gebührt allein Gott. Keinem Menschen und nicht Haman. Und er hat sich nicht verbeugt. Also er war sich seiner Identität als Jude sehr stark bewusst. Dann war er treu und standhaft. Das hat man auch schon daran einfach erkannt, dass er einfach so für Gott eingestanden ist und sich nicht verbeugt hat und angebetet hat jemand anderen. Er war glaubensstark. Das können wir auch von dem Bibelstext, wo ich gelesen habe, einfach auch sehen. Er hat ja gesagt, denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe kommen. Er hat genau gewusst, Gott kann da Aushilfe schaffen. Und was war das ganze Problem in diesem Moment? Ein Erlass wurde gegeben, dass alle Juden getötet werden sollten. Und das sollte ja verhindert werden. Und so, er vertraute Gott, dass wenn er nicht durch Esther wirkt, er durch irgendjemand anderem wirken wird. Er war auch demütig. Einerseits habe ich demonstriert, dass er wirklich standhaft und stolz war, dass er auch ein Jude war, aber dann auch wieder demütig. Das können wir zum Beispiel am Ende vom zweiten Kapitel im Buch Esther sehen. Da wurde ein Komplott aufgedeckt, dass zwei Leute den König töten wollten. Er hat das mitbekommen, er hat es der Esther gesagt. Und die Esther hat es dann weitergegeben an den König. Und dann wurde dieses Komplott verhindert. Nun, wenn jemand was Gutes getan hat, wenn jemand etwas aufgedeckt hat, was würdest du erwarten? Ich komme jetzt einfach mal zu dir. Wenn du etwas aufgedeckt hast und es ist verhindert worden, was würdest du dann erwarten? Belohnt wird. Ja, dass du einfach mal ein Dankeschön mal hörst, ne? Einfach ein Dankeschön. Ja, gut, dass du das aufgedeckt hast, ne? Sorry, wenn ich jetzt einfach so direkt war. Ja, aber was war mit Mordechai? Niemand hat da irgendwie ein Dankeschön zu ihm gegeben, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Er ist übergangen worden. Da liest man dann im dritten Kapitel nach diesen Gegebenheiten. Also unmittelbar nachdem wird Haman zweite Person im Reich. Er wurde erhöht, Mordechai nicht. Und da sieht man einfach, er war demütig. Okay, gehen wir mal weiter zu Hadassa und Esther. So, Hadassa war also ihr hebräischer Name und Esther, also Hadassa bedeutet Myrrhe und Esther bedeutet Stern. Und sie war gehorsam. Sie hat all das getan, was Mordechai ihr aufgetragen hat, aber nicht nur, was Mordechai ihr gesagt hat, sondern als sie dann auch in dem Harem war, hat sie auch alles befolgt. Hat auch Rat sich geholt bei dem Haremswächter, was sie tun soll oder was sie mitnehmen soll, wenn sie dem König vorgeführt wird. Sie war gehorsam. Das zeigt dann eben auch, dass sie auch da demütig war in dieser Sache, dass sie das mit sich hat machen lassen auch. Sie war weise und klug. Und das können wir einfach auch sehen in ihrer Vorgehensweise. Wir haben gelesen, sie hat gesagt, okay, betet ihr, betet und fastet und ich will das auch tun mit meinen Dienerinnen und dann werde ich gehen, auch wenn es gegen das Gesetz war. Denn vor dem König konnte man nur treten, wenn man gerufen worden ist. Und sie war schon 30 Tage lang nicht gerufen worden. Und wenn sie dann in den Hof geht und will den König sprechen, wenn er sein königliches Zepter nicht ihr entgegengestreckt hätte, wäre sie getötet worden. Aber sie hat gesagt, okay, wenn ich umkomme, komme ich um. Und der König streckt es ihr entgegen und sie kommt zu ihm hin, wird angenommen und dann fragt dann der König, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Ja, was macht sie? Sie lädt ihn und Haman ein zu einem königlichen Mahl. Das ist alles. Jetzt gehe ich mal zu dir, Karin. Was hättest du jetzt erwartet? Also was würdest du geantwortet haben, wenn so ein dringendes Anliegen auf deinem Herzen wäre und du sollst sagen, was du haben möchtest.
Alles oder nichts. Ich hätte es einfach klar gesagt.
Du wärst richtig rausgeplatzt mit dem Anliegen. Höflich. Aber du hättest schon gesagt, was du willst. Ja. Ja, aber das hat sie nicht gemacht. Ja, sowas. Ja, dann essen sie miteinander. Und bei dem Essen fragt der König wiederum, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Du kannst das halbe Königreich bekommen. Was hat sie geantwortet? Dass er noch, also sowas. Das ist doch unmöglich. Jetzt hätte sie doch die Möglichkeit gehabt, die haben doch gut gegessen, haben sich wohlgefühlt, dann hätte sie doch das sagen können. Nein, das macht sie nicht. Sie lädt wiederum zum nächsten Tag ein. Und Haman geht daheim, sagt dann zu seiner Frau und zu seinen Freunden, Stellt euch mal vor, wen die Königin zu einem Essen eingeladen hat. Nur den König und mich. Ha, der ist ein bisschen gewachsen. Und dann sagen dann die Freunde, aber auf dem Weg nach Hause begegnet er Mordechai. Und Mordechai verneigt sich nicht vor ihm. Den will ich jetzt umbringen. Und dann raten eben dann auch die anderen, er soll aufgehängt werden. Und es wird ein Galgen errichtet. Naja, dann am nächsten Morgen will er dann zum König und will dann fragen, ob er ihn aufhängen kann. Aber in der Nacht kann der König nicht schlafen. Und dann holt er sich das Buch der Denkwürdigkeiten und dann liest er in dem Buch von diesem Anschlag, der da vereitelt worden ist und wer es bekannt gemacht hat. Ja, dann fragt er, wer ist denn gerade im Hof unten? Und da ist gerade Hamann gekommen. Und dann hat er gesagt, er soll kommen. Und als er dann beim König ist, fragt der König ihn, Hamann, was denkst du, was sollen wir tun für eine Person, die ich ehren möchte? Naja, der Hamann hat ja gedacht, naja, er kann ja eigentlich nur mich meinen. Und dann gibt er Vorschläge auf ein königliches Pferd setzen, mit königlicher Kleidung und ausrufen, das ist das, was der König tun möchte zu einem Mann, den er ehren will. Das erzählt er ihm. Und dann sagt der König, du dies mit Mordechai. Ich soll das mit meinem Widersacher tun, den ich jetzt eigentlich aufhängen wollte. Aber er tut es. Und danach geht er ganz niedergeschlagen nach Hause. Das zweite Essen war ja noch nicht geschehen. Und seine Freunde sagen, okay, sie sehen, was gelaufen ist. Also es sieht so aus, dass du vor Mordechai fallen tust. Er geht zum Essen und dann fragt der König die Esther again, wiederum. Sorry, dass da jetzt Englisch reingekommen ist. Was möchtest du, dass ich tun soll? Ja, und jetzt rückt sie raus mit der Sprache, was eben geschehen soll. Und ja, Hamann wird dann getötet, aber das Ganze war ja noch nicht ganz erledigt. Hamann wurde zwar getötet, aber dieser Erlass war ja noch da. Und das kann man dann einfach auch sehen, wie ausdauernd und zielstrebig sie war, denn sie ist nicht bei diesem Etappenziel stehen geblieben, dass Hamann getötet worden ist, sondern sie wollte das ganze Volk retten. Und sie hat weiter mit ihm und auch mit Mordechai zusammen dann erreicht, dass die Juden sich verteidigen konnten. Und so wurden dann die Widersacher getötet und nicht Juden. Also sie war treu und kampfbereit und sie hat sich in diesem Moment auch geoutet, dass sie eine Jüdin ist. Denn Mordechai hatte ja zu ihr gesagt, sie soll nicht sagen, dass sie eine Jüdin ist. Erst in diesem Moment. Ja, das sind ganz gute Charaktere, nicht? Demütig, gehorsam, alles Mögliche. Dann haben wir Hamann, aber wir haben ja jetzt schon Hamann noch einiges gehört und er war ein Nachkomme von Agag. Also von König Agag. Mordechai, ein Nachkomme von Benjamin, König Saul, und hier ein Nachkomme von Agag. Dass der unter Umständen schon einen gewissen Hass hatte gegenüber dem Benjaminiter, weil die ja seinen Vorfahren getötet hat, kann man sich vielleicht vorstellen. Und deswegen vielleicht einfach dieser Hass, dass er nicht nur Mordechai töten wollte, sondern das ganze jüdische Volk. Er war manipulativ, denn er hat seinen Reichtum, sein Geld dafür verwendet, dass er in eine höhere Position gekommen ist. Er war ruhmsüchtig und stolz, das habe ich ja ein bisschen demonstriert hier. Und er war rachsüchtig, er wollte Rache haben. Keine guten Eigenschaften. Mordechai und Esther, die bekamen eine neue Position, also vor allen Dingen Mordechai. Und ich denke mal, das Wort von der Königin Esther wurde dann eben auch mehr geachtet, geehrt. Haman hat den Tod bekommen. Das sind mal so die drei Charaktere vom Buch Esther. Und ich habe ja den Titel von der Predigt ist ja, Gott krönt dein Leben. Und es gibt im Neuen Testament dein Tun verschiedene Kronen als Belohnung. Wir haben die erste Krone, das ist die Krone des Lebens, und die finden wir also in Jakobus 1, 12 und Offenbarung 2, 10. Das ist also im Umfeld von Ertragen und Überwinden von Drangsalen. Ja, wir sollen, im Jakobus heißt sogar, wir sollen uns darüber freuen, dass wir in diesen Drangsalen sind. Eben, denn wir werden, wenn wir sie überwunden haben, diese Krone des Lebens bekommen. Eine weitere Krone finden wir also im 1. Petrus 5, Verse 1 bis 4. Das ist die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit. Der Kontext könnte man meinen, es ist einzig und allein für die Pastoren, für die Gemeindeleiter, für diejenigen, die also so in der Gemeindeverantwortung stehen. Aber mal ehrlich, ihnen sind Leute, die Geschwister anvertraut worden. Aber was ist mit einem Vater und Mutter? Da sind Kinder da. Die Kinder sind den Eltern anvertraut worden. Die Geschwister, die Freunde, die Arbeitskollegen, das sind alles Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat, wo wir einfach auch eine gewisse Verantwortung auch haben. Und ich denke, dass diese unverwelkliche Krone der Herrlichkeit nicht nur für Gemeindeverantwortliche ist, sondern für jeden, der in Verantwortung ist, dem Menschen anvertraut worden sind. Eine unvergängliche Krone finden wir in 1. Korinther 9, 25. Und das ist, wenn wir einfach diesen geistlichen Wettkampf, diesen Wettlauf, dass wir da einfach siegreich bestehen. Nicht aufgeben, sondern durchziehen. Diese Beständigkeit, dieser Kampfgeist einfach. Dann bekommen wir diese unvergängliche Krone. Die nächste Krone, das ist die Krone der Gerechtigkeit. Und die finden wir im 2. Timotheus 4, 8. Die bekommen alle, die Jesus lieb haben. Dann, die nächste ist also die Krone des Ruhmes. In Philipper 4, 1 und 1. Thessalonicher 2, 19. Das sind also für die Menschen, die Jesus, für die Menschen für Jesus gewinnen und einfach sie auch anleiten auch. Und ich denke, das ist unser Auftrag, unser aller Auftrag, dass wir Menschen für Jesus gewinnen sollen. Die letzte Krone, das ist die goldene Krone, die empfangen alle Gläubige. Aber diese goldene Krone, die behalten wir nicht, sondern wir legen sie Jesus zu Füßen, wenn wir bei ihm sind. Und so sind einfach diese ganzen Kronen da, wir können die empfangen. Und der ist jetzt eingeschlafen hier, wach auf. Ja. Die alle können wir also empfangen und es wird einfach Menschen, die wirklich Jesus lieb haben, die ausdauernd sind, die Ausschau halten nach Menschen, die Jesus noch nicht kennen und sie zu ihm führen. Und manchmal werden wir einfach auch nur beobachtet. Wie leben wir es aus, dass die Menschen einfach sehen, da ist etwas anderes geschehen und das, was diese Person hat, die vielleicht Freude hat, wenn sie große Probleme hat, dass wir einfach diese Menschen gewinnen können. Und so gibt es an und für sich auch zwei Bibelstellen, die kann man vielleicht als Leitsprüche einfach nehmen. nach denen wir uns ausrichten können. Da habe ich jetzt einen, das ist im Epheser 6, Verse 7 bis 8. Seid euren Herren wohlgesonnen und dient ihnen in der Überzeugung, dass ihr es für den Herrn und nicht für Menschen tut. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, egal ob er Sklave oder ein Freier, Sklave ist oder ein freier Mensch. Das ist mal eins, wirklich, wirklich so zu leben, wie wenn wir es für Jesus tun. Und die zweite Stelle ist im 2. Korinther 5, 9 bis 10. Darum setzen wir auch unsere Ehre darin, dass wir seien daheim oder wallen, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittelt des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Also Belohnung kommt immer für uns. Es kommt nur darauf an, was für eine Belohnung. Also wünsche ich euch allen, dass ihr wirklich Kronen nach Hause bringt. Wir sind alle Königskinder, die gekrönt werden. Und da möchte euch der Herr viel Kraft und Gnade schenken, das einfach auch auszuleben, dass die Menschen angezogen werden und auch eine Krone empfangen wollen. Jesus aufnehmen und ihm nachfolgen wollen. Der Herr segne euch.